Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Anderthalb Jahre hat es gedauert, dass Melvin Witwer von Inkstar, dem Startup, was wir heute hier präsentieren dürfen, nach Köln reist, um einer der besten Folgen abzuliefern, die wir jemals hier produziert haben. Nicht, weil Melvin uns nicht mag, sondern einfach, weil die letzten anderthalb Jahre bei Inkstar einfach so unfassbar viel passiert ist und er sich jetzt einfach die Zeit genommen hat, die letzten anderthalb Jahre einfach mal zu rekapitulieren. Und lass mich sagen, es ist wirklich einer der besten Folgen, die hier jemals entstanden sind. Melvin gibt wirklich Insights, wie er zur Frucht kam, die am Ende dafür verantwortlich ist, dass sie die Haut zwei Wochen lang färben kann und danach verschwindet diese Farbe einfach wie von Zauberhand. Erzählt aber auch, wie enttäuscht sie waren beispielsweise am Launch Day, wo sie ein paar tausend Euro Umsatz gemacht haben, es aber dann geschafft haben, innerhalb von 12 Monaten dann den ersten Monat zu fahren, wo sie 500.000 Euro Umsatz gemacht haben, also vom ersten zum zweiten Jahr ein Wachstum von über 400% und wie sie es dann geschafft haben, nochmal 12 Monate später von 500.000 Euro Umsatz im Monat auf die 1 Million Euro Umsatz im Monat zu gehen. Es ist ein unglaubliches Gespräch, es ist selten, dass Leute einfach so offen über Umsatzzahlen, Wachstumszahlen, Schwierigkeiten und Probleme hier einfach so offen drüber sprechen, deswegen kann sich jeder, der diesen Podcast hört, wirklich dankbar schätzen, dass Melvin ebenso ein Mensch ist. Uns hat es mega viel Spaß gemacht, diesen Weg weiter zu begleiten. Melvin ist ein unglaublich ambitionierter junger Mann. Deswegen viel Spaß bei der Folge. Ich will auch gar nicht viel lange um den heißen Brei reden.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Melvin von Inkstar. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ich freue mich auch. Danke, Jungs.
Wie geht's?
Sehr, sehr gut. Wie geht's euch?
Sehr, sehr gut. Ich sag mal so, wir haben ja immer so eine kleine Bucketlist an Folgen, die wir auch gerne mal abhaken wollen. Und ich glaube, du stehst schon ein bisschen länger drauf. Ich weiß gar nicht, ob du es noch weißt. Wann haben wir dir, glaube ich, das erste Mal geschrieben? Weißt du das noch so ungefähr?
Juni letzten Jahres, haben wir, glaube ich, im Vorgespräch gesagt.
Ich glaube, da warten wir ungefähr so 10 Folgen. Jetzt sind 70 Folgen wahrscheinlich noch oben drauf gekommen. Wir nähern uns sozusagen der magischen 80 mit dieser Folge sehr, sehr rasant an. Bei euch viel passiert, bei uns viel passiert. Deswegen vielleicht, bevor wir so ein bisschen tiefer so in deine Geschichte und die Geschichte zu Inkstar so ein bisschen tiefer reingehen, stell dich vielleicht einfach selber gerne mal so kurz auf Schwiegermama-Basis vor. Für die wenigen Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ich glaube, das gibt's eigentlich fast gar nicht in dieser LinkedIn-Community-Bubble. Aber stage is yours. Stell dich gerne vor, spannender Case.
Erstmal eine Ehre natürlich, dass ihr mich am Anfang schon irgendwie so lange auf der Liste hattet und wir es jetzt endlich geschafft haben. Ich bin Melvin, einer der Gründer von Inkstar. Mit meinem Co-Gründer Michi habe ich Inkstar Anfang 2021 gegründet. Die Idee für Inkstar ist schon Ende 2018 entstanden. Wir haben ziemlich lange Produktentwicklung gemacht, im Juni 2021 dann gelauncht und seitdem ja knapp über 3 Jahre jetzt am Verkaufen und viel passiert, hast du ja gesagt. Ne?
Was geht so ein bisschen so am Anfang, um die Leute auch ein bisschen so am Hörer zu halten, immer wieder interessant, so was ist so ein bisschen so der Scope, wie viele Leute seid ihr im Team, wie viele Orders macht ihr vielleicht so im Jahr, wie viel Umsatz macht ihr vielleicht, so ein bisschen was kann man ja nachlesen, aber was kannst du da so vielleicht aktuell zu sagen?
Wir machen 2 Wochen Tattoos, ich glaube, das hatte ich noch nicht erwähnt, so ein bisschen die Alternative zu den temporären Tattoos, die man von früher kennt. Basiert auf einem Fruchtextrakt aus dem südamerikanischen Dschungel. Das Fruchtextrakt zieht in die erste Hautschicht ein und färbt dann die erste Hautschicht so blau-schwarz. Und dementsprechend bieten wir so ein bisschen so die Alternative oder wir sagen so das temporäre Tattoo für Erwachsene, was dann auch wirklich cool aussieht. Und wir sind 21 gestartet, haben im ersten Halbjahr 160.000 Euro Umsatz gemacht, glaube ich. Geil. In dem Jahr danach 2,2 Millionen, in dem Jahr danach 6,3. Und dieses Jahr gehen wir auf die 10 zu.
Das ist schon ziemlich, ziemlich stark.
Geil, finde ich eine coole Sache.
Wie muss man denn so ein bisschen sozusagen die Geschichte oder wo würdest du sagen, ist so ein bisschen so der Startpunkt vielleicht selber für die Geschichte von Inkstar? Also man kann ja so ein bisschen nachlesen, nach deiner Schule, du hast ja studiert und sowas und bist dann ja auch sozusagen, hast ja noch normal gearbeitet. Am Anfang, was würdest du so ein bisschen so selber sagen, was war so der erste Touchpoint so ein bisschen so von diesem Weg, von dem normalen Weg hinsichtlich so, ich habe mal Lust, so ein bisschen so in diese Unternehmerschiene reinzukommen. War das dann irgendwie so ein bisschen so, das Auslandssemester war das schon im Studium klar eigentlich? Wäre irgendwie, glaube ich, mal ganz cool zu wissen.
Boah, das fängt ziemlich, ziemlich früh an. Also ich glaube, so die ersten Gedanken ans Gründen habe ich mit 13, 14 oder sowas verschwendet. Mein Papa war damals selbstständig und der hat immer gesagt, so ey, wenn du irgendwas gut kannst, dann mach es auf jeden Fall für dich. Und ich kann vieles gut, aber nicht sehr gut. Und das ist so das Typische, was für Gründer vielleicht ganz gut ist. Und habe mich dann irgendwie schon so, als ich 14 oder 15 war, dazu entschieden, okay, irgendwann will ich mal was selbstständig machen. Damals war es noch so selbstständig, nicht unbedingt Gründen und Unternehmer, sondern eher so irgendwie Freelancer-mäßig was machen. Genau, dann habe ich mich viel damit beschäftigt schon. Ich hatte mit 14 oder 15 hatte ich einen Business Punk Abo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Magazin, und habe immer so ein bisschen was nachgelesen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal im Krankenhaus lag und die Jungs mir so Business Zeitschriften mitgebracht haben. Keine 14? Ahnung. Ja, no joke. Geil. Die wussten selber nicht so richtig, was das ist. Ich auch nicht. Ne? Ich habe da so ein bisschen drin rumgelesen. Genau, und dann fast forward habe ich eine Ausbildung gemacht zum großen Außenhandelskaufmann im Stahlhandel, ziemlich trocken, aber da kam ich das erste Mal so in Berührung mit, ich war als Auszubildender dafür zuständig, dass wir hatten so Sprinkleranlagen, das war so eine Nebencompany quasi, und ich war dafür zuständig, dass die Pakete morgens, also in der Nacht gepackt werden, dass morgens alle da sind, dass die Labels richtig da sind, und ich war Ansprechpartner für die Kunden, also so ein bisschen so dieses Fulfillment und so. Und das hat sich irgendwie so angefühlt, als wenn das meine eigenen Produkte sind, und ich durfte das halt so selber bewachen und so. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Und dann irgendwann kam so dieser Gedanke Online-Marketing dazu, und ich fand die Ideen zu kombinieren. Ich habe schon immer überlegt, okay, wie wäre schon cool, wenn das irgendwann mal zusammenwirken könnte. Also ein physisches Produkt, was irgendwie versendet werden kann. Und Online-Marketing, also das alles online aufzubauen, und dann gibt es halt irgendwie ein Lager und wir versenden das. Genau, und während der Ausbildung dann habe ich schon das erste Mal gegründet. Da habe ich dann eine Sonnenbrillenmarke gegründet.
Wie kam es dann so ein bisschen so effektiv dazu, ist ja, glaube ich, schon ein entscheidender Punkt, zu sagen, weil du ja auch dann das erste Mal so ein bisschen in dieser unternehmerischen Verantwortung auch irgendwie warst, so ein bisschen so dich dann wahrscheinlich vor allem am Anfang irgendwie um alles gekümmert hast. Man kann nicht mehr so ganz so viel, wie spricht man es richtig aus, Marvel?
Marvel, ja. Marvel. Ey, ist lustig, dass du es ansprichst, weil normalerweise werde ich danach gar nicht gefragt, weil das so lange her ist. Habt ihr gegraben in North Data oder was?
Wir haben gute Leute hier sitzen, die an diesem Podcast arbeiten.
Gute Recherche.
Die Kollegin Lindenmascher hat eine gute Hintergrundrecherche gemacht, also da tritt es so ein bisschen auf. Aber es muss ja schon einfach irgendwo ein entscheidender Punkt gewesen sein. Ja. Also wie kam es so ein bisschen dann effektiv zu Marvel?
Ja. Vor allen Dingen das Ding ist, wir kennen uns ja auch einfach beide schon relativ lange, und ich wusste, bis ich diese Recherche gelesen habe, nichts davon war so, hä? Aber ja,
gute Recherche auf jeden Fall. Ich wollte mir damals, es war so diese Zeit von diesen verspiegelten und bunten Sonnenbrillen. Ich weiß nicht, ob es kennt, so gefühlt so roter Rahmen, blaue verspiegelte.
Die würde heute keiner mehr anziehen, ne?
Würde heute keiner mehr anziehen, genau. Aber ich fand das cool und dachte mir, es wäre doch, ich hab eine Brand gefunden, Northwick hieß die, aus Barcelona, glaube ich, damals, die das angeboten haben, dass du dir das selber zusammenstellen konntest. Und die haben 39 Euro, glaube ich, damals gekostet, aber das waren recht günstige Brillen, die man sonst so auch von der Stange irgendwo kaufen konnte, aber man konnte halt irgendwie die Brillengläser und den Rahmen zusammenstellen. Und dann habe ich einen Kumpel davon erzählt und meinte, guck mal, die Seite sieht komplett scammy aus, soll ich da bestellen? Weil die waren auch noch ganz am Anfang. Und dann meinte er so, ey, der kommt aus einer Unternehmerfamilie, und der meinte so, ey, bestimmt kann man das relativ günstig irgendwo selber einkaufen, ne? Die kannst du wahrscheinlich für ein paar Euro irgendwie haben, da brauchst du nicht bei denen aus Barcelona bestellen. Und ich meinte so, ja, aber ich glaube, ich könnte auch so eine Website viel geiler machen. Und dann meinte er so, ey, dann lass uns doch zusammentun so, ich gucke, wo ich das Produkt herbekomme, und du baust eine Website dafür, und dann machen wir das selber. Und so ist dann die Idee geboren für verspiegelte, bunte Sonnenbrillen. Ja, und dann ein paar Monate später hatten wir die ersten Samples, die nice aussahen, und haben verspiegelte Sonnenbrillen gelauncht. Dann nicht mehr customizable, weil das irgendwie zu schwierig war. Wir haben uns dann für 6 verschiedene Farbkombinationen entschieden für den Start, und haben das während des letzten Jahres der Ausbildung gelauncht, und haben, ich habe das immer so, wenn es gerade bei einer Ausbildung nicht viel zu tun gab, habe ich das dann da so gemacht. Derjenige war Luca, guter Freund von mir auch. Der war auch in dem gleichen Unternehmen. Ja. Wir haben teilweise so über den internen Kommunikationskanal da quasi die Marke aufgebaut. Jetzt habe ich mit dem Stahlhandel ja nichts mehr zu tun, deswegen kann ich das, glaube ich, auch so sagen.
Ist verjährt.
Ist verjährt, genau. genau, aber so ist das gestartet.
Und am Ende des Tages, fast forward, weil wir auch gar nicht so viel Zeit sozusagen zu den Sonnenbrillen geben wollen, am Ende habt ihr es verkauft. Also wie ist das ganze Thema geändert? Ich war da so ein bisschen verblüfft, von der ich es gehört habe, aber irgendwie so, wie alt warst du da? Also das dann irgendwie dann einfach am Ende zu verkaufen, fand ich schon eine beeindruckende Leistung, irgendwie mit so einer leichten Idee, die dann halt irgendwie schon dann irgendwie so fundiert gewesen sein muss, dass man es geexitet hat.
Vor allem auch zu einem wahrscheinlich guten Zeitpunkt, weil, wie eben schon gesagt, das jetzt hätte sich wahrscheinlich nochmal neu erfinden müssen, weil bunte Sonnenbrillen hätte wahrscheinlich niemand jetzt mehr getragen.
Ja, es war grundsätzlich eine geile Zeit, ne? Influencer-Marketing und so war easy. Paid-Marketing war auch easy. Es war aber relativ klein. Wir hatten einfach keine Lust oder keinen Platz mehr in unserem persönlichen Leben für diese Geschichte, sind studieren gegangen, und in diesem Kontext, da war ich, glaube ich, 21 oder so, haben wir so einen Asset-Deal gemacht. Also wir haben quasi alle, alle Brillen, die es noch gab, die Markenrechte und sowas haben wir rausverkauft und dann die Firma liquidiert. Aber wir haben da nicht viel Geld für bekommen.
Okay.
Also das war eher so ein Einstandsdeal, weißt du? Also wir haben da ein paar tausend Euro für bekommen. Es waren 6.000-7.000 Euro oder so. Und dann haben wir das übergeben. Das wurde tatsächlich auch weitergeführt, aber komplett gegen die Wand gefahren.
Da muss er selber einfach nur ein bisschen lachen, bin ich ehrlich. Ja. Wenn man die Geschichte dann so ein bisschen weiterführt, ist es so, du hast es gerade schon angeteasert, du bist dann studieren gegangen und hast dich dann irgendwie entschieden, okay, hey, ich will irgendwie mal ein bisschen weiter weg und hast dann gesagt, ich gehe nach San Diego. So ungefähr geht's dann irgendwie weiter, ja. Und wie geht die Story so ein bisschen sozusagen dann für dich da weiter?
Ja. Im Studium habe ich nochmal eine T-Shirt-Brand gemacht, auch nochmal ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt. Boah,
da muss ich nochmal nachhören, das wussten wir nicht.
Ja. Aber das taucht auch nicht so richtig auf. Das war nämlich keine UG, die irgendwie bei Norstedter steht, sondern eine GbR. Genau, aber da habe ich auch nochmal ein bisschen Erfahrung gesammelt mit einem guten Freund und genau BWL studiert. Im BWL-Studium in der Orientierungsphase habe ich auch schon Michi kennengelernt. Genau, dann waren wir sehr gute Freunde und sind zusammen am Ende des Studiums tatsächlich ins Auslandssemester gegangen. Also eigentlich, wenn man so will, ich hatte dann so die praktische Erfahrung aus der Ausbildung, habe dann da auch schon so ein bisschen im Vertrieb gearbeitet, zweifache Gründungserfahrung und dann auch noch so ein bisschen BWL, Grundwissen, sage ich mal, wenn man so ein Bachelorstudium macht. Und am Ende des Studiums waren wir in San Diego und ich war schon so ein bisschen auf der Suche nach so, alle waren so am gucken, okay, wo mache ich Praktikum hier, KPMG und whatever. Und ich war immer so, ich will was gründen. Mm. Und war schon so ein bisschen auf der Suche und das hat sich dann tatsächlich im Auslandssemester ganz gut ergeben.
Ja, wie, also die Geschichte geht ungefähr so, du wolltest ein Tattoo haben und hast erstmal lange überlegt, was es sein soll. So ungefähr geht die Geschichte und dann warst du irgendwann so nicht sicher und irgendwie nicht überzeugt von allem, das ist dann irgendwie sozusagen nach längerer Recherche bist du auf eine sagenumwobene Pflanze gestoßen und diese Pflanze kann irgendwie was keiner davor irgendwie so richtig auf dem Schirm hat oder was?
Ja, im Prinzip, also natürlich gibt es da ein paar Details, die in so einer perfekten Gründerstory nicht stehen, aber im Endeffekt war es so, ich wollte mir mein erstes Tattoo stechen lassen, so welche Stelle, welches Motiv, so am Anfang bist du da ja auch noch so ein bisschen, keine Ahnung, ob das jetzt geil aussieht, was die Eltern dazu sagen und so weiter. Und ein amerikanischer Student, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es so eine Pflanze gibt, die färbt so die erste Hautschicht und da könnte man theoretisch sich was so mit auf die Haut malen quasi. Und da bin ich dann so ein bisschen tiefer in die Recherche eingestiegen. Es hat aber auch noch lange gedauert. Ich habe mir dann in San Diego auch noch mein erstes Tattoo stechen lassen, aber ich habe so diese Idee der Pflanze mit zurück nach Europa genommen, nach Deutschland quasi. Und da habe ich dann direkt daran angefangen zu arbeiten und zu schauen, am Ende des Studiums, ich habe Bachelorarbeit geschrieben und währenddessen geschaut, okay, kann man daraus irgendwas bauen, ne? Also so, ich war so fasziniert von dieser Pflanze und von der Marketingkraft, die dahinter steckt. Du hast eine Pflanze aus dem südamerikanischen Dschungel.
Erzähl mal gerne ein bisschen mehr zu dieser Pflanze.
Das ist die Jaguar, Genipa americana, ist die Jaguarfrucht. Wenn man die aufmacht, ist da so ein Fruchtextrakt drin. Und dieser Fruchtextrakt, wenn der in Berührung mit der Hautschicht kommt, mit der Haut, dann färbt der die erste Hautschicht. Du kannst das 10 Minuten drauf lassen, dann machst du das ab, du siehst gar nichts und am nächsten Tag ist es dunkel. Mhm. Genau an dieser Stelle. Mhm. Eben genau da, wo es Berührungspunkte mit der Haut hatte. Ja, und das ist all dieser magische Effekt und so, ne? Es ist so diese magische Frucht aus dem südamerikanischen Dschungel. Mhm. Und du siehst erstmal gar nichts und danach hast du dann irgendwie was auf der Haut und so. Das war irgendwie so viel Potenzial, was dahinter war. Da habe ich mal recherchiert, wie viele Leute sind tätowiert. Ihr habt es, glaube ich, in eurer Folge gesagt, ne? Wo ihr die Top Brands 2024 vorgestellt habt.
Stimmt, da war. Wisst ihr es noch? Ich weiß nicht, wer es alles gehört hat. Wurde Melvin auch genannt in dieser Folge.
Ja. Brand wants to watch 2024.
Oh, ich glaube, du hast das recherchiert.
Ja, aber ich weiß nicht mehr.
Ich glaube, es waren auf jeden Fall unter 10 Millionen.
Ja, ihr wart auf jeden Fall verblüfft. Es waren 20-30%, die in Deutschland tätowiert sind. Ja. Oder über ein Tattoo nachdenken.
Der dreht unsere Folge einfach gerade. Der hat die Folge einfach eben noch im Taxi hingehört, 100%.
Also ein Riesenpotenzial, ne? Ist ja ein Riesenmarkt, wenn grundsätzlich so viele Leute über Tattoos nachdenken und das geht von 13, 14 Jahre bis 55 Jahre, die denken auch noch über Tattoos nach. Genau, das war dann der interessante Grund, warum ich da tiefer eingestiegen bin. Aber es hat lange gedauert, ne? Also so ein Produkt dann zu bauen, was aussieht wie wo das Ergebnis aussieht wie so ein westliches Tattoo, war schon gar nicht so einfach. Wir hatten verschiedene Produktiterationen. Wir hatten am Anfang einen Patch mit einem Fließkissen drin, wo diese Flüssigkeit in diesem Fließkissen ist. Und darunter ist eine lasergeschnittene Folie. Und wenn du das dann auf die Haut aufträgst und von oben ein bisschen Wasser drauf machst, dann sickert das durch das Fließkissen, eben genau durch diese lasergeschnittene Folie, wo das Motiv drauf ist, auf die Haut. Genau, und damit wollten wir eigentlich an den Start gehen, nach bestimmt einem Jahr Produktentwicklung.
Ne? Also wann bist du wiedergekommen aus Amerika?
Das war Anfang 2019.
Anfang 2019, und dann hast du sozusagen Anfang 2019 bis Anfang 2020 nur dafür benutzt, um irgendwie sozusagen erstmal aus dieser groben Idee erstmal irgendwie ein MVP-Produkt irgendwie zu bauen,
ja, was man also benutzen kann. Ich habe ganz viel von diesem Fruchtextrakt bestellt in flüssiger Form. Irgendwo
aus, keine Ahnung, Kolumbien oder so.
No joke.
Ganzen Container einfahren lassen.
No joke. Das war verrückt. Ich habe Lieferanten dafür gesucht, aber in dem Tiefen des Internets. Sie haben keine geilen Websites und sind nicht irgendwie auf Amazon oder sonst was, sondern da gibt es zwei, drei auf der ganzen Welt, die das überhaupt machen, und die holen das direkt aus dem Dschungel. Also ich hatte da eine Connection direkt in den Dschungel. Das ist kein Witz. Der hat mir Fotos geschickt. Ich dachte so, Alter, was geht hier ab?
Und daraus war da noch ein Kilo mit dabei.
Ich wollte gerade sagen, normalerweise werden die am Hamburger Hafen konfisziert. Aber
ich glaube, Melvin hat ein Doppelleben.
Ja, deswegen läuft es so gut. Ne? Nee, und dann, habe ich das alles bestellt und dieses Fließmaterial, welches Fließmaterial muss sein, welche Folie kommt in Berührung mit der Haut und muss die irgendwie zertifiziert sein und so weiter. Und irgendwann hatte ich dann ein Produkt, aber um das Produkt zu produzieren, hat irgendwie 24 bis 48 Stunden gedauert, um eins zu produzieren. So, ne? Und dann ein Mentor von mir, mit dem ich da sehr viel Kontakt hatte und der mich da so ein bisschen begleitet hatte, meinte irgendwann so, ey, wenn ihr irgendwann mal in den Markt gehen wollt, dann müsst ihr es voll krass vereinfachen. Mhm. Warum macht ihr nicht einfach die Farbe einerseits und das Motiv auf der anderen Seite, und dann, wenn die Leute noch Farbe haben, können die Motive nachbestellen, so ein bisschen dieses Nespresso-Prinzip quasi. Und die machen es einfach selber, also das, was du in einem Patch alles zusammenkleben willst, das machen die einfach selber zu Hause, und dann haben die noch so diesen DIY-Effekt.
Also
so
gesehen so ein Schablone-Tintensystem so ungefähr.
Genau, ja. Genau. Und dann haben wir geschaut, okay, wie kriegen wir diese gelartige Flüssigkeit in eine Tube, Abfüller und so weiter, so ein bisschen dieses Kosmetik-Game. Und haben uns einen Lasercutter geholt und die lasergeschnittenen Motive selber gemacht. Und damit sind wir dann nach 2 Jahren Produktentwicklung an den Start gegangen. Und du hast ja gefragt, haben wir da nichts anderes gemacht? Doch, wir haben nebenbei Instagram aufgebaut.
Ihr wart am Anfang so gesehen schon eine riesige Community, einfach nur sozusagen für Tattoo-Inspiration und so ein bisschen so Tattoo-Content.
Ja, genau. Wir haben recht früh angefangen, irgendwas zu machen, was operativ messbar ist. Sonst verlierst du dich in der Idee, in der Produktentwicklung, hast noch keine Ahnung, wie es ankommt. Wir wollten Feedback, wir wollten wissen, wie groß ist das Ganze, und haben eine Community aufgebaut für minimalistische Tattoos. Und haben im Prinzip nur Artists gefeatured, die minimalistische Tattoos machen. Dann konnten wir brutal Content ballern und haben zweimal am Tag, gerade zur Corona-Zeit, Anfang 2020, haben wir damit richtig krass gestartet. Zweimal am Tag gepostet, hatten 3 oder 4 Story-Formate die Woche, wo dann immer wieder das Gleiche kam. So, wir haben zum Beispiel ein Tuesday-Tattoo-Battle gemacht und haben dann immer Tattoos von verschiedenen Artists gegeneinander battlen lassen und haben die aber getaggt, und die wollten natürlich gewinnen, und dann haben die uns wieder in ihren Stories verlinkt mit einem Klick. Mhm. Menschen, also so, ne, einfach weitergereicht quasi, und das hat enormes Wachstum hervorgebracht. Also die haben alle 30, 40, 50, manchmal 100.000 Follower, und dann haben wir es geschafft, innerhalb von einem Jahr bis zum Launch 113.000 Follower aufzubauen.
120,
verrückt. Organisch.
Das ist schon verrückt, aber da habt ihr jetzt kein Geld mit verdient wegen irgendwelchen Cashbacks oder sonst irgendwas, dass die Leute dann, die dann zu den Tattoo-Artists gefahren sind, dann, keine Ahnung, 15% an euch irgendwie abgedrückt haben oder sowas?
Nee, es ist lustig, dass du das fragst, weil wir am Anfang natürlich keine Kohle hatten und dachten, okay, wenn wir jetzt schon so viel Content posten, so ab 50.000, 60.000 Followern haben wir angefangen, auch teilweise Geld dafür zu nehmen, so das klassische Influencer-Modell eigentlich, obwohl wir eine Brand aufbauen wollten.
Also das ist natürlich schon ziemlich geil.
Aber damit habt ihr euch dann die 2 Jahre auch so ein bisschen über Wasser gehalten, oder was? Oder?
Wir haben einen Gründungswettbewerb von der Uni gewonnen, der wir waren. Liftoff hieß der. Da im Prinzip ging es da viel um die Idee und die Ausarbeitung der Idee. Das konnten wir ganz gut. Mussten Videos dazu schneiden und so, haben so einen Pitch gemacht und haben ein Gründungsstipendium bekommen. Und es war ganz gut in Göttingen, die wollten mehr für Gründer machen, und es gab nicht viele Ideen, die so greifbar waren wie unseres. Und das haben wir bekommen und haben dann da für ein Jahr, glaube ich, jeweils 1.500 Euro im Monat bekommen oder so, konnten uns damit über Wasser halten. Und das war nicht zweckgebunden. Also wir konnten das ausgeben für was immer wir wollten. Teilweise haben wir das auch in so Farbe gesteckt und so. aber damit haben wir uns über Wasser gehalten.
Stark. Und wie sah dann so ein bisschen so der Start aus. Also wir waren jetzt so ein bisschen so bis Marktreife gemacht. Ihr hattet dann irgendwie sozusagen ein Produkt, was ja eigentlich gar nichts mehr mit dem Produkt zu tun hat, was es heute ist. Wie habt ihr es dann angefangen irgendwie zu verkaufen oder wie war so ein bisschen so der Launch? Also man kann es so ein bisschen nachlesen. Am Anfang war es jetzt schon irgendwie Launch irgendwie knapp 10.000 Euro, glaube ich, in den ersten zwei Wochen irgendwie ungefähr eingenommen, wenn man das irgendwie sozusagen, glaube ich, noch irgendwie zusammenfassen kann. Also schon ein guter Start, aber jetzt vielleicht auch nicht so das absolute Rocket Science Game vielleicht, wenn man es irgendwie so nennt. Wie würdest du den Start selber beschreiben und wie ist er so ein bisschen abgelaufen?
Ja, wir haben von Anfang an viel die Community mit eingebunden, immer alles gefragt, welche Farbe soll was haben und so, und haben dann damit so einen indirekten Launchplan gehabt, weil wir die immer weiter darauf vorbereitet haben, hier wird ein temporäres Tattoo kommen oder ein 2-Wochen-Tattoo, und haben das dann eigentlich im Prinzip nur über unseren Instagram-Kanal gelauncht. War ein bisschen enttäuschend tatsächlich, also ich war echt enttäuscht, hatte glaube ich das eins der tiefsten Downs nach diesem Launch, ein paar Tage danach, wo alle wieder, es war mitten im Juni halt, 13. Juni, alle anderen sind nach der Launchparty irgendwie im Freibad abgehangen und wir mussten Pakete packen. Und es war nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten.
Kein All-Nighter.
Ich dachte mir, ey, wenn du das, dann googelst du natürlich, ne, mit 120.000 Followern, sage ich mal, wie viel Umsatz kannst du damit machen? Aber 120.000 Follower sind nicht 120.000 Follower. Wir haben 120.000 Follower aus der ganzen Welt gehabt, teilweise aus Südamerika, aus Australien und so weiter. Und dann launcht eine deutsche Brand irgendwie das Produkt. Dann haben wir am ersten Tag irgendwie 3.000 Euro Umsatz gemacht oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und in den ersten zwei Wochen waren es dann 10.000 genau. Und ist jetzt, also war dann trotzdem natürlich cool. So, wir hatten organisch 10.000 Euro. Ist geil, wir konnten uns irgendwie da selber so ein bisschen finanzieren mit. Aber das war jetzt noch kein, war jetzt nicht der Weg, wo es jetzt dann hinging, ne? Und wir sind dann mit diesen 10.000 Euro Umsatz relativ stolz trotzdem zu einer Paid Social Agentur gegangen, zu Lars Budde. Damals haben uns ins Büro gesetzt und meinten, ey, wir haben in zwei Wochen 10.000 Euro Umsatz gemacht. Dann meinte er auch so, ey, brutto oder netto? Und dann meinten wir, brutto, natürlich. Shopify-Zahlen. Und im Endeffekt hat er uns auch so ein bisschen den Glanz aus den Augen genommen und meinte, okay, schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert, ob das skalierbar ist. Weil wir waren so, okay, geil, jetzt müssen wir voll viel Content auf Instagram machen und noch mehr. Also wenn wir dann 20.000 Follower machen, dann brauchen wir halt 20.000 Euro machen wollen, brauchen wir 200.000 Follower, so sinngemäß. Und er meinte, nee, lass mal Paid Ads machen so, oder probieren zumindest. Hat aber auch gesagt, ey, ihr habt ein Produkt, das kostet im Durchschnitt irgendwie 10 Euro. Ich glaube nicht, oder wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, aber wir können einfach mal schauen, was wir machen. Und das war so der Anfang eigentlich, weil wir haben ein Video genommen von einer Kundin, die organischen Instagram-Reel geschnitten hat. Die haben so Aperol getrunken, sind so mit Roller Skates durch die Bude gefahren und haben sich dabei ein Tattoo aufgetragen. Das musste damals noch 90 Minuten einwirken. Deswegen haben die dann so irgendwie gechillt dazwischendurch und so. Mit geilen Sounds. Und wir haben dieses Video einfach genommen, ein bisschen kürzer geschnitten, glaube ich, und haben das in Meta eingebucht. Und da erinnere ich mich noch ganz gut. Da hat Lars mich dann angerufen und meinte so, ey, sowas habe ich die letzten zwei, drei Jahre nicht gesehen. Ich so, was meinst du? Und er sagt so.
So schlimm.
Ja, und er sagt so, so niedrige Klickkosten, so das erreichst du eigentlich nicht mehr. Nicht mehr beim Meta. Und ich dachte mir, dass das gut sei. Und meinte so, ey, geil, so dann lass mal versuchen, ein bisschen Dampf drauf zu geben. Und dann ging's los. Da hatten wir dann ich weiß nicht genau die Zahlen, aber im Black Month, der dann danach kam, so ne, von Juni dann bis November haben wir dann, glaube ich, 60.000, 70.000 Euro Umsatz gemacht. Voll der Höhenflug. Wir dachten so, jetzt drucken wir Geld. Mhm. War auf jeden Fall geil. Geile Phase.
Wie ist es? Dann ist ja eigentlich erstmal, glaube ich, noch richtig viel passiert. Also erstens hat sich das Produkt ja irgendwie nochmal krass irgendwie verändert. Vielleicht kannst du dazu sagen, wie dann irgendwann der Punkt kam, so das Produkt irgendwie überhaupt nochmal zu wenden und warum ihr das überhaupt gemacht habt, weil eigentlich sozusagen, ihr hattet ja eigentlich auch schon Proof für das alte Produkt, aber ja. Viel smoother ist die Lösung natürlich jetzt schon, aber da kommt man ja vielleicht nicht zwingend direkt drauf.
Ja, das war, es hat super funktioniert mit dieser Tube, weil es auch richtig geil visuell war und für Ads perfekt und komplett neuartig, das Produkt und auch das Ergebnis, deswegen auch die niedrigen Klickkosten, aber 90 Minuten Einwirkzeit, und das hat halt schon dazu geführt, dass wenn zwischendurch der Postbote an der Tür ist irgendwie, dass du aufstehst und dann passiert es mal, dass da irgendwie was runterläuft. Und dann haben die Kunden uns gespiegelt so, ey, natürlich, ein 2-Wochen-Tattoo ist richtig geil, wenn wir es richtig auftragen, aber das zweite zum Beispiel, da habe ich mich nicht mehr ganz so doll konzentriert, das ist dann nicht mehr so gut geworden, weil irgendwie Flecken da waren, und die meinten, warum kriegen wir das nicht so einfach wie die Klebetattoos von früher? Und das war so der Moment, wir haben dann tatsächlich schon nach 6 Monaten das Produkt einmal komplett iteriert und haben anstatt das weiter zu skalieren und uns darauf auszuruhen, haben wir geschaut, okay, wie können wir es noch besser machen, um noch mehr Leute zu erreichen und vor allem langfristig das Ergebnis auch geil zu machen. Wir wollten ja nicht einfach nur neue Kunden, sondern langfristig irgendwie auch viele Bestandskunden. Genau, und dann habe ich mich wieder an die Produktentwicklung gemacht und viel geschaut, wie wir das machen können, mit vielen Herstellern gesprochen und so weiter und so fort. Ist eine sehr lange Geschichte, aber kurz gesagt haben wir es geschafft, unsere Tinte in ein Klebetattoo von früher zu packen. Und die liegt dann genau da, wo du es aufträgst, auf der Haut und mach da dann kerzengerade Linien. Mhm. Und das war eigentlich so der Durchbruch.
Wo ist denn der Unterschied dann zu den Klebetattoos von früher? Also
im Prinzip ist es der Inhaltsstoff der Tinte. Also ja. Die Tinte an sich ist anders. Ja. Der Prozess, das zu drucken und zu produzieren, auch ein bisschen. Aber überwiegend, um das einfach zu erklären, ist die Tinte eine andere. Ja. Weil das eine eben einfach nur oben auf der Hautschicht drauf liegt und unseres zieht dann dadurch, dass es diese Tinte ist, aus diesem Fruchtextrakt, zieht es in die erste Hautschicht ein. Und da haben wir im Dezember, Januar so die Produktentwicklung ungefähr gestartet.
Das war in 22, ne?
21 auf 22, genau. Ja. Und im April haben wir das dann gelauncht. Genau. Da haben wir es dann geschafft, von Februar bis Juni durch diesen Launch im April den Umsatz zu verzehnfachen.
Ja, ihr habt dann irgendwie in dem Jahr war ja einer der großen Meilensteine, 500.000 Euro Umsatz in einem Monat.
Ja, da hatten wir 500.000 Euro Umsatz im Sommer, im Juni und im Februar waren es noch 50.000, genau. Deswegen verzehnfacht.
Das ist ja irre.
Ja, brutal.
Oder?
Brutal. Also das war, Alter, wir haben relativ früh Content-Creatorin eingestellt, selber. Hatten dann Werkstudentinnen, die wir ins Team geholt haben. Fast unser gesamtes Team hat nur für Paid Social gearbeitet. Ne? Das ganze Unternehmen war Paid Social. Wir haben gesehen, okay, das klappt. Wir haben jetzt ein Produkt, das ist skalierbar. Wir hatten ja auch noch durch diese Iteration des Produkts hatten wir keine Tuben mehr. Das heißt, wir hatten ein komplett flaches Produkt. Wir konnten auf Briefversand umstellen. Dadurch hatten wir noch mal mehr Marge und waren deutlich schneller im Handling. Und die Produkte an sich waren jetzt flach. Dadurch hatten wir, also ich habe so einen großen Karton, für die, die es nicht sehen, irgendwie so 3x Schuhkarton oder so.
Hätte ich auch gesagt, also schon 60, 70 Zentimeter Länge.
Ja, und da waren 1 Million Euro Verkaufswert drin. Die haben
dann euer ganzes Lager ist ja. Echt? So ja. Klein.
Wir haben so und dann natürlich auch nochmal genauso hoch. Die habe ich teilweise, da habe ich die habe ich zu mir nach Hause schicken lassen, habe die Warenannahme gemacht und dann habe ich sie weiter ins Lager geschickt. Da waren 1 Million Euro Verkaufswert drin. Welche E-Commerce-Brand kann das, schafft das? Mhm. Und das war so unser Durchbruch im April 2020, genau. Und 22, genau. Ja. Sorry. Mhm. Werkstudentinnen angestellt, die Content für uns machen. Paid Social nur geballert. Also im Prinzip UGCs erstellt, so im UGC-Style. Haben schon viele dazu derzeit gemacht. Jetzt machen das noch mehr und den Kunden ist es auch irgendwie bewusst. Aber da war es noch relativ frisch und hat tatsächlich auch dazu geführt, dass wir dann so ein bisschen wie so Brandfaces bekommen haben, weil es immer wieder die gleichen UGC-Creatorinnen waren, die ja bei uns irgendwie die Marke gelebt haben, weil die sich mit unserem Unternehmen identifiziert haben, weil wir die richtig, richtig angeleitet haben. Das war so der Schlüssel eigentlich, dass wir relativ günstig UGC-Creatives machen konnten. Und die dann auf hohem Scale irgendwie ausspielen konnten.
Ja, und zu der Zeit waren es dann nur du, Michi und eine Werkstudentin im Team?
Ich, Michi und 3 Werkstudentinnen bis zum Sommer, ja.
Krass.
Ja.
Stark zu
fünft. Damit dann einfach so eine hohe Runrate, ist schon eine verrückte Story
auf jeden Fall. Aber das heißt so gesehen sozusagen dann auf diese 500.000 im Monat oder beziehungsweise dann noch ein bisschen weiter danach, war Hebel auf jeden Fall. Produkt war mega, mega wichtig, UGC war mega, mega wichtig. Gab es noch irgendwie so einen dritten Faktor, den du sagen würdest, okay, das war dann irgendwie auch einfach. Da dann irgendwie ein entscheidender Punkt? Oder waren das eigentlich so, sind das eigentlich so die, also Marketing-Trend einfach genutzt und einfach das Produkt irgendwie auf das Beste gemacht, was es vielleicht gibt?
Wir waren recht mutig. Wir sind relativ früh auch in neue Märkte gegangen so und haben diesen First-Mover-Advantage irgendwie ausgenutzt. Aber wenn du es ganz runterbrechen willst, irgendwie auf die 2 wichtigsten Sachen, dann war es wahrscheinlich das, ne? Also wir haben geschaut, was funktioniert, dann Double-Down-Fokus auf nur das. Nur und ausschließlich das. Und das Produkt muss natürlich dazu irgendwie passen und war so neuartig, dass das überhaupt möglich war. Ne? Mhm. Ja.
Wie hat sich denn so ein bisschen so die Menge an SKUs auch so ein bisschen mitentwickelt bis zu dem Punkt? Wie viele sind es heute? Heute sind es, glaube ich, über 800 oder sowas?
Über 1000.
Über 1000, ja. Aber bis, weiß nicht, als ihr die 500.000 Euro Umsatz gemacht habt, wie viele waren es da?
Wir sind gestartet mit 350 in 2021.
Ihr seid direkt mit 350 gestartet, ja. Das finde ich schon mega, mega krass.
Ja, da waren wir auch so, wir haben, das war ganz geil, durch den Instagram-Kanal haben wir geguckt, okay, was funktioniert nicht, was kriegt viele Likes, ne? Da haben wir einfach daran festgemacht. Und haben gesagt, okay, wir müssen mindestens 300 Motive haben. Haben Michi und ich uns hingesetzt, wir haben eine Tabelle gebaut und haben dann immer so einen Wettkampf gegeneinander gemacht, wer schafft mehr Designs an einem Tag zu machen. Das waren unsere Aufgaben. Wir haben die selber gezeichnet, alle von den 350.
Krass.
Gezeichnet, ne? Durch Programme und so auch nachgezeichnet. Ne? Wir wussten, was funktioniert. Wir haben unseren Instagram-Kanal im Prinzip, da waren schon, keine Ahnung, hunderte, tausend Posts so. Die haben wir dann einfach im Prinzip recycelt und geguckt, okay, wo funktioniert es, wo ergänzen wir noch was? 350 dann und dann waren wir bei 22 so bei 500 vielleicht. Genau, und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Wir haben dann immer so Design-Drops gemacht. Genau.
Echt? Wart ihr nicht irgendwie 22 bei 751? Irgendwie habe ich die Zahl im Kopf.
Ja,
aber vielleicht wegen Bildertest, glaube ich.
Kann auch sein, dass wir dann im Sommer.
War es auch 23, ich weiß es nicht mehr.
Dass wir im Sommer 22 nochmal welche gelauncht haben, weiß ich gar nicht. Aber angefangen mit 350, jetzt mit 1000 und immer stetig gelauncht, ne? Stetig immer so ein paar hundert dazugepackt.
Im weiteren Verlauf macht ihr dann ja so gesehen ein Jahr später, also ihr wächst dann sozusagen von 21 auf 22 wächst ihr irgendwie mit Faktor 10 auf den Monat gesehen und dann sozusagen von das Jahr drauf macht ihr sozusagen nochmal Faktor 2 mindestens. Also ihr habt dann ja 23 auch das erste Mal irgendwie sozusagen den Mio-Monat geknackt. Da denkt man ja irgendwie so, okay, wie kriegt man dann sozusagen diese Entwicklungsstufe noch hin? Ist das dann einfach sozusagen gleiches Playbook mit mehr Geld? Oder wie habt ihr dann so gesehen diesen Weg noch vorangetreten? Weil irgendwie hätte ich halt niemals gedacht, also das ist auch gar nicht irgendwie blöd gemeint oder so. Ich war halt immer so übertrieben überrascht, als ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, so krass, das hätte ich mir irgendwie bei den Margen, wie viele Bestellungen das ja sein müssen und sonst irgendwas, hätte ich mir das irgendwie als Außenstehender, das ist irgendwie einfach schwer so zu begreifen, aber ihr macht dann irgendwie einfach nochmal mal Faktor 2 sozusagen vom Jahr davor, wo ihr schon mit Faktor 10 drauf hingekommen seid. Was waren da dann irgendwie nochmal so die Hebepunkte?
Ja. Vor allen Dingen, wenn du halt bedenkst, dass du eben meintest, so das erste Mal Black Friday 60.000 Euro Monatsumsatz hattet ihr schon den Höhenflug. Da kannst du ja auch relativ schnell mal irgendwie abdriften und sagen, ey, wir sind jetzt die Könige der Welt, lass mal irgendwie, keine Ahnung, auswandern, eine Yacht in Dubai kaufen, was weiß ich auch immer.
Hat er doch.
Disclaimer hat er nicht.
Mich weißt du ja nicht.
ich hab eine gute Recherche gemacht.
Ja, nein, habe ich nicht. Wir sind da brutal konservativ und planen auch grundsätzlich brutal konservativ mit unserem Geld. Wir könnten wahrscheinlich Monate, wahrscheinlich vielleicht sogar Jahre überleben, ohne einen Cent Umsatz zu machen. Ich kann das bis heute nicht verstehen, wie man achtstellige Umsätze macht und nach 2-3 Monaten irgendwie Insolvenz anmelden muss, ohne da jetzt irgendwie einen bestimmten Case zu nennen. Man kennt natürlich auch immer nicht die Einblicke, aber wir sind da eher verhalten und sind froh auf das, was wir haben. Vielleicht, genau. aber wir hatten schon irgendwo einen Höhenflug, aber wir wussten nicht so richtig, was normal ist. Das haben wir dann irgendwann kennengelernt, wenn wir so Netzwerkveranstaltungen waren und so. Und wir waren so, ja, wir haben unseren Umsatz verzehnfacht in 6 Monaten, so gefühlt habt ihr 15-facht so. Und dann meinen die so, nee, das ist nicht normal. Und für uns war das, wir haben einfach gemacht, was funktioniert. Und die Journey ging dann weiter, aber es war nie so, dass wir dachten, boah, wir sind ja so überkrass und wir werden jetzt hier alles auseinandernehmen und das geht jetzt bis 100 Millionen so weiter und so. Wir haben uns einfach im Prinzip gefreut über jede Order und über jeden Sale. Und du hast ja gefragt, wie es dann weiterging und ob wir im Prinzip einfach weiter über Meta-Ads skaliert haben. Nein, also wir haben schon relativ früh nach 2 Monaten oder so komplett E-Mail-Marketing aufgesetzt, um ein vernünftiges CRM-Konstrukt zu haben, was auf jeden Fall auch krass dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt so skalieren konnten. Ne? Die Meta-Ads waren dadurch nochmal deutlich profitabler. Dann haben wir mit Google die Flanken geschlossen, sodass die Keywords abgedeckt waren, auch relativ früh. Wir haben Pinterest-Ads dazugenommen, TikTok-Ads, also im Prinzip das ganze Programm, um dann im nächsten Jahr auf 1 Million Euro im Monat zu kommen, im Peak-Monat natürlich aber auch, und wir haben schnell darauf eigene Sales-Events gesetzt, also wir haben gemerkt, okay, wenn wir mit unserem niedrigen AOV irgendwie Black Friday in die Competition gehen mit anderen Brands, die irgendwie ein Sofa für 2.000 Euro verkaufen, da brauchen wir gar nicht erst anfangen oder können wir zumindest nicht drauf skalieren, und haben dann eigene Sales-Events aufgesetzt und die deutlich fetter gemacht. Wir haben dann Gewinnspiele dazu genommen, haben Vespas verlost und Flüge nach Hollywood und so weiter. Und das hat immer richtig gut funktioniert. Alles, was so emotional war und zur Marke gepasst hat. Jetzt im dieses Jahr in unserem Peak-Monat quasi haben wir sogar haben wir auch wieder ein Gewinnspiel gemacht und haben sogar an den AOV gekoppelt oder an den durchschnittlichen Bestellwert, an den Bestellwert gekoppelt, Gewinnlose mit in den Warenkorb gepackt und auch in dem Checkout und so weiter. Und konnten dadurch halt nochmal sagen, okay, wenn du hier irgendwie nochmal 10 Euro mehr kaufst, hast du ein Gewinnlos mehr für Flüge nach Hollywood und eine eigene Vespa bei dir vor der Tür. Mhm.
Wie sieht so ein bisschen, oder die Frage muss ich anders stellen. Würdest du sagen, der Wettbewerb hat euch auch irgendwie einfach ein bisschen lange einfach auch ein bisschen unterschätzt oder irgendwie sich die Sache so ein bisschen angeguckt und irgendwie eher gesagt, oh, heißes Thema, schwierige irgendwie Kostenstruktur von außen, nur von außen betrachtet, wo man dann eher sagt, pushe ich jetzt nicht direkt rein, weil man muss ja schon irgendwie sagen, ihr habt ja schon irgendwie fast 2 Jahre eigentlich so komplett competitionlos irgendwie eigentlich agieren können, was euch natürlich irgendwie auch eine unglaubliche Freiheit irgendwie, glaube ich, gegeben hat, einfach einen Markt extrem krass zu prägen, oder?
Ja, also viele haben uns das schon gefragt und wir fragen uns das natürlich auch selber, was hat dazu geführt, dass wir Monopol waren quasi jahrelang im europäischen Markt, dann kannst du ja komplett alles machen, was du willst, weil du merkst nicht mal, wenn du was nicht gut machst, weil es ja trotzdem additional revenue ist für dich so und irgendwie keine Competition, die dagegen drückt. Was hat dazu geführt? Ich glaube, so ein bisschen die Glücklichkeit der Nische, dass sie so klein ist, dass riesige Konzerne das nicht interessant finden, aber so groß, dass du trotzdem darauf skalieren kannst, das jetzt wieder zu replizieren und nochmal zu finden, ist brutal schwierig, ne? Dann sind wir irgendwie so eine Nische, die dekorative Kosmetik ist, also irgendwie so ein Kosmetikprodukt, aber nicht wirklich ein Kosmetikprodukt im herkömmlichen Sinne, wie eine Lotion, wie irgendwie eine Gesichtscreme und so weiter. Haben dann auch viele darüber nachgedacht, okay, was will man dann, also wie will man das noch groß erweitern, wie will man das größer machen, was jetzt auch eine unserer größten Herausforderungen ist, so wie wollen wir das noch viel, viel, viel größer machen. Ihr habt ja in eurer 2024 Brands to Watch Folge auch gesagt, so okay, kriegt man das irgendwie auf 30, 40, 50, noch mehr Millionen, da muss man schon sehr erfinderisch werden und vielleicht hat das dazu geführt, dass viele so lange gewartet haben. Aber glaube ich auch, viele sehen dieses Produkt und denken am Anfang so, okay, temporäre Tattoos für 10 Euro. So, also wie willst du damit Millionen machen? Das geht nicht. Oder wie willst du damit überhaupt viel, viel Umsatz machen? Und ich glaube, das war so ein bisschen unser Vorteil. Unser Vorteil war aber auch, dass wir so früh und so tief in dieses Thema eingestiegen sind, dass wir diesen Produktentwicklungsvorteil hatten, den wir eben selber gegangen sind. Und danach ist es immer einfacher, das nachzumachen. Jetzt 2, 3 Jahre später sieht das Feld auch anders aus. Jetzt, wenn wir jetzt nochmal starten würden, würden wir es nicht schaffen.
Aber ich würde trotzdem sagen, da können wir gerne später nochmal ein bisschen drauf eingehen, dass ihr ein paar Moves gemacht habt, die aus der Sicht damals, wo ich das meinte, sehr smart sind, die euch, glaube ich, so ein bisschen Vorteil noch verschaffen, gerade so irgendwie jetzt eigene Kreation von Tattoos oder auch Deals mit Marken und die Rechte dann darüber zu bekommen, könnte, glaube ich, ganz smart werden.
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber auf der OMR 2023 habe ich denen auf 5 Bier auf jeden Fall schon gesagt, Junge, ihr müsst personalisierbare Tattoos machen für so Leute, die halt irgendwie sich mal überlegen, eins zu stechen, damit du die irgendwie auch abholst. Und jetzt habe ich irgendwie vor 3 Tagen gelesen, Insta jetzt auch personalisierbar. Also, ja. Das wird nicht auf mich zurückzuführen sein, da bin ich mir komplett sicher. Aber ich dachte so, lustig, Alter, geiler Move, schön, dass er jetzt da ist. Das ist jetzt sozusagen so dann so die erste Attacke sozusagen, wenn man sozusagen das weitere Wachstum sich einfach anguckt, sozusagen nur aus dem Produktgedanken heraus gedacht. Also als nächster Step da.
Genau, also sehr lustig, weil ich wahrscheinlich hatte ich es vielleicht sogar noch im Unterbewusstsein, dass du mir das gesagt hast. Du warst natürlich nicht der Einzige. Nee. Viele Kunden haben danach auch schon jahrelang gefragt, so. Aber es ist trotzdem immer noch was anderes, das irgendwie aus der Brille von einem Marketer zu hören. Und wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal darüber nachgedacht, okay, gehen wir in die Richtung Individualisierung. Und danach habe ich als diese Idee so ein bisschen am Wachsen war, habe ich den Podcast gehört. Und ich war so geil, weil in diesem Brands to Watch hast du das auch, glaube ich, erwähnt und meintest so, ey, ihr müsst das machen oder Melvin, wenn du das hörst, ihr müsst das machen. und das war ein geiler Moment, weil ich dachte, okay, ich habe mich bestätigt gefühlt. Und dann sind wir da voll reingegangen. Um das so ein bisschen aufzuräumen, die ersten Wettbewerber, die uns dann, oder Copycats, die dann uns versucht haben nachzumachen, sind so Anfang diesen Jahres, würde ich sagen, gekommen. Ein Wettbewerber, mit dem waren wir auch ganz gut befreundet, mit dem haben wir eine Collab gemacht und 3 Monate später haben die selber temporäre Tattoos gelauncht. ist aber oder sieht so aus, als wenn das für viele nicht so funktioniert, weil es eben nicht so einfach ist, für 5 Euro, 10 Euro einen Neukunden einzukaufen. So, mach das mal on scale, wenn du nicht der Erste bist. Genau, aber da haben wir uns, mussten wir dann auch langsam irgendwie umdenken. Wenn wir als das Original wahrgenommen werden wollen, wenn wir einen erhöhten AOV haben wollen, um weiter in die Skalierung zu gehen, was können wir für Moves machen? Wie können wir uns von den Wettbewerbern dauerhaft abgrenzen? Und dann war eine Sache die individuellen Tattoos, Custom Tattoos, das für Unternehmen brutal interessant, komplett neue Riege. Wir haben mit Union Berlin zum Beispiel haben wir Fan-Tattoos gemacht, wir haben Anfragen, machen Tattoos mit Radeberger, wir haben eine riesen Collab mit Douglas gemacht und das ist natürlich auch für Unternehmen brutal interessant, für Vereine, aber auch denjenigen, der einfach nur mal ein Tattoo, wo er schon genau weiß, was er machen will, was er tätowiert haben will, um das einfach mal auszuprobieren. Genau, waren Herausforderungen, wie wir das Ganze dann abdecken in der Produktion und so weiter, ist natürlich auch voll der Pain, nicht ganz so skalierbar, deswegen sind wir den Weg gegangen. Mhm. Es war damals wie die Sonnenbrillen tatsächlich. Wir dachten, die ursprüngliche Idee war, wäre doch geil, wenn jeder individuell irgendwie sein Tattoo machen könnte, aber lass mal erstmal eine Kollektion machen, um skalierbar zu sein. Und so haben wir das tatsächlich auch gemacht, aber jetzt ist der Punkt, wo wir zu diesen Custom-Tattoos gegangen sind und haben uns Gedanken gemacht über Lizenzen. Wir wollten unbedingt ins Lizenzgeschäft, um Exklusivverträge zu haben.
Ja.
Und haben dann Anfang des Jahres das als eines so unserer Jahres-OKRs festgehalten, dass wir eine Lizenz haben wollen mit Warner für Harry Potter. Ja. Und die haben wir im April abgeschlossen und im September gelauncht dieses Jahr.
Geil. Das ist schon auf jeden Fall sehr verrückt. Man sieht ja als Außenstehender, das ist ja auch einfach immer so einfach zu sagen, so ja, mach doch mal das. So, die Komplexität eures Produktes steht da natürlich immer auch so ein bisschen im Weg. Und man muss natürlich auch sagen, guck mal, ich habe dir das 2023 irgendwie gesagt und in dem Jahr habt ihr es nochmal sozusagen verdoppelt. Also sozusagen, das war auch einfach so, ja Bro, ist vielleicht eine nette Idee oder so, aber so, wir haben gerade auch einfach, also ihr seid ja jetzt an einem Level, wo ihr sagt, okay, jetzt macht Sinn, jetzt ist es irgendwie ein gutes Add-on, aber damals wäre es vielleicht irgendwie Fokusverschiebung, ihr hättet euch vielleicht nicht mehr so ganz auf das konzentrieren können, was halt eben dann so wirklich dieses Wachstum enabled hat und wo man dann auch sagt, okay, dann auch irgendwie Chapeau, dann irgendwie auch nicht so shiny objects, scheiße, okay, der Wettbewerber links, der kommt jetzt damit um die Ecke, ich muss jetzt hier irgendwie umdrehen, also auch guter Führungsskill, dann einfach zu sagen, so, nee, irgendwann, wir nehmen das ins OKR mit auf beispielsweise und planen das dann fürs nächste Jahr, aber wir springen jetzt hier nicht von Topic zu Topic. Also das ist dann, glaube ich, auch eine gute unternehmerische Leistung da gewesen, einfach von euch aus.
Ja, danke. Also wir waren ein sehr, sehr großer Faktor von uns oder Erfolgsfaktor von uns, würde ich sagen. Wir sind sehr gut da drin, Dinge nicht zu tun und den Fokus auf das zu halten, was funktioniert. Am Anfang war es Paid Social, jetzt sind es ganz viele Themen natürlich, aber es gibt brutal viele geile Ideen in Kombination mit unseren Produkten. Ich habe mal einen Podcast gemacht, da ging es im Prinzip eine Stunde lang um Potenziale für Inksta und jeder hat direkt eine Idee. Mhm. Das ist zum ersten Mal, dass ich irgendwie eine Brand habe, wo jeder direkt eine Idee hat. Aber diese Ideen muss man natürlich schon aufschreiben, priorisieren und dann irgendwann
priorisieren können. Ne?
Ja.
Wenn ich mir das so von außen angucke und so, keine Ahnung, dich auf LinkedIn verfolge, die Milestones jetzt im Podcast höre, ist, kriegt das irgendwie so picture perfect, coole Idee gehabt, lange competitive advantage gehabt wegen dem Produkt, dann Listung bei Douglas oder, ne, Listung ist falsch, aber Zusammenarbeit mit Douglas, dann irgendwie Warner-Lizenz, dann irgendwie jetzt personalisierte Tattoos. Gab es auch irgendwelche Fuck-Ups in der Zeit? Oder, weil sonst ist es einfach so, ja okay, verzehnfacht, verdoppelt, wir machen immer mehr Umsatz, aber
ja.
Muss ja auch irgendwas mal schlecht gelaufen sein.
Ja klar, also brutal viele Fuck-Ups, immer und überall. Also wir hatten alleine schon vor dem Launch, Alter, wir haben 2 Jahre lang Produktentwicklung gemacht. Da lief natürlich nie alles perfekt. Wir haben gesagt, wir wollen im Juni 21 launchen. Wir hatten irgendwie 4 Wochen vorm Launch oder so, hatten wir noch nicht mal eine Zertifizierung. Wir hätten gar nicht launchen dürfen. So, ne? Wir haben gebankt um diese Kosmetik-Zertifizierung, mussten uns da durchdrücken. Wir haben es nicht geschafft, Zertifizierer zu finden, weil die gesagt haben, das Produkt gibt es so noch nicht. Ich habe keinen Referenzpunkt. Ihr müsst quasi alle Daten dafür besorgen, dermatologische Tests und so weiter. Und müsst selber quasi... ihr müsst es alles selber aufbauen, damit ich dann meinen Stempel drunter setze. Also ich musste mich ganz tief in Kosmetikzertifizierung einarbeiten. Das war auf jeden Fall ein großer Fuck-up. Und auf dem Weg natürlich auch ganz viele, ne? Launch mal irgendwie in 2, 3 Länder gleichzeitig mit einem Team irgendwie von 5, 6 Leuten. Brutal schwierig. Riesenherausforderungen mit steigender Skalierung und niedrigen AOVs und so. Das ist auf jeden Fall alles andere als perfekt. Aber natürlich... von außen sieht immer alles perfekt aus. Der Rasen ist immer grün, grüner auf der anderen Seite, oder wie sagt man?
Ja, irgendwie so. Ich bin leider auch leider nicht der richtige. Nicht der größte Experte für Sprichwörter, das wissen wir, deswegen halte ich mich hier mal lieber zurück. Kamen schon die wildesten Sachen raus. Nee, aber ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Aber du hast auch, glaube ich, mal gesagt, einfach nur sozusagen, dass man es, glaube ich, sich so ungefähr vorstellen kann, so, es gibt kein Land auf dieser Welt oder keinen Bereich, wo es schwieriger ist, ein kosmetisches Produkt irgendwie sozusagen zertifiziert zu bekommen wie in Deutschland.
Ja, das war, ich habe dann auch mit den Zertifizierern gesprochen, also Sicherheitsbewertern nennen die sich, und die meinten, okay, wenn du es in Deutschland geschafft hast, dann kannst du das aber überall hin verkaufen. Also geh am Anfang lieber den härtesten Weg und hab's dann ein bisschen einfacher. Genau, wir haben am Anfang auch über ein Patent nachgedacht, haben uns dagegen entschieden, weil wir die Wahl hatten, entweder 6 Monate warten, aber noch nicht verkaufen, weil es sonst Stand der Technik ist, wenn ihr es voll in den Markt ballert. Und vielleicht ein Patent bekommen, hatten wir so 50-60% Chance, das zu bekommen. Oder ihr startet direkt, ne? Im Juni ist unsere Saison quasi und dann sind wir direkt reingestartet, anstatt wieder bis zu Dezember zu warten und womöglich macht es einen Wettbewerber schneller, der vielleicht die gleiche Idee hat. Ja, genau, also auf jeden Fall viele Fuck-Ups auf dem Weg, aber immer weitergemacht.
Gibt es denn international irgendwie so Konkurrenz, wo du sagen würdest, okay, die sind schon krass, die kann man ernst nehmen oder so? Weil tendenziell würde ich sagen, ey, ihr seid jetzt gerade in Europa unterwegs, weitet das doch einfach noch mehr aus, natürlich auch irgendwie so ein Fokusthema wieder und Priorisierung, aber.
Ja, es gibt eine riesige amerikanische Marke oder kanadisch, genau, die sind überwiegend, verkaufen die in die USA und nach Japan, soweit ich weiß, und ein bisschen UK wegen englischsprachig und so. Genau, die sind riesig, haben ein gleiches Ergebnis, aber ein anderes Produkt. Also auch ein 2-Wochen-Tattoo, da wir haben es 2-Wochen-Tattoo genannt, also deswegen hier im europäischen Raum nennt man es jetzt 2-Wochen-Tattoos, aber die nennen es semi-permanentes Tattoo. Und sonst in Europa gibt es keinen nennenswerten Konkurrenten. Und auch in Deutschland gibt es keinen nennenswerten Konkurrenten. Da gibt es schon ein paar kleine Konkurrenten, so, ne, die irgendwie mal probieren, aber die werden das nicht, also bin ich mir ziemlich sicher, dass die das nicht skaliert bekommen. Wir haben zu viel Marktanteil. Die AOVs sind zu niedrig, das wird nicht möglich sein. Du kannst nicht on scale nochmal 10, 15 Euro für einen Kunden ausgeben und 1 Million im Monat machen. Bin ich, meine Meinung.
Fields ist, glaube ich, ein spannender Case. Wir können im zweiten Teil, glaube ich, nochmal ein bisschen tiefer so Margenstruktur, sonst irgendwas, AOV und sowas, ist, glaube ich, ein sehr, sehr geiler Case. Aber ich würde sagen, an der Stelle übergebe ich mal an den Herrn Heinecker.
Auf die Überleitung war ich gespannt. Ja, lass uns mal zu einer von 2 Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Wenn du dir eine Person aussuchen kannst.
Ich weiß, dass ihr diese Frage häufiger stellt. Ich habe mir auch kurz Gedanken drum gemacht. Und im Endeffekt würde ich wahrscheinlich sagen, mit meinem Papa. Der ist verstorben, als ich 14 war. Und ich glaube, er wäre sehr stolz auf das, was ich heute hier so geschafft habe. Auch ein sehr großer Motivator zu dem, was ich, also warum ich das überhaupt mache. Ich habe viele irgendwie Idole gehabt oder Leute, zu denen ich aufsehe, so auch aus der E-Commerce-Szene. Und immer, wenn ich die dann in echt kennengelernt habe, habe ich gemerkt, die kochen auch nur mit Wasser. Also ich glaube, wenn ich es beantworten müsste mit Personen, die noch auf dieser Welt sind, mit denen man noch sprechen könnte, dann wären es vermutlich Menschen, die nicht aus dem Bereich kommen, den ich irgendwie mache, mit anderen Ansichten auch, die mich dann wahrscheinlich mehr inspirieren würden. Ich habe so ein, wahrscheinlich ist auch so ein Überheblichkeitskomplex, aber ich denke, wenn jemand anders das kann, dann werde ich das wahrscheinlich auch schaffen. Dementsprechend gibt es eigentlich aus Erfahrung jetzt leider niemanden, es gibt niemanden, wo ich sagen würde, mit dem muss ich unbedingt an einem Tisch sitzen. Aber natürlich viele inspirierende Persönlichkeiten.
Aber das ist eine sehr sympathische Antwort auf jeden Fall. Ich glaube, das kann jeder sehr gut nachvollziehen irgendwie.
Ich finde das immer gut, wenn man so solche tiefen Fragen auch irgendwie für sich selber nutzt und nicht so dieses, okay, was ist jetzt so strategisch so der beste Call auf diese Antwort, also auf diese Frage, sondern die Antwort ist irgendwie sozusagen, was würde mich am persönlichsten glücklich machen so, und dann ist das ein sehr, sehr schöner Grund. Also finde ich einen sehr, sehr coolen Call.
Ich glaube, viele suchen immer so nach dem nächsten Ratschlag irgendwie, was wichtig ist fürs eigene Business.
Haben wir noch eine zweite Frage für.
Aber wenn du dein eigenes Business kennst, dann solltest du den genau wissen, was der nächste Schritt ist, und das weißt du in der Regel auch. Kriegst es von außen vielleicht nochmal bestätigt, aber natürlich gibt es immer einen guten Impuls, aber meistens sind die Shiny Objects nur shiny.
Ja, safe. Also merkt man auch so. Also du bist ja auf Brandseite, auf der Agenturseite ist es immer halt dann irgendwie auch immer recht ähnlich. Also alle sind irgendwie woanders, alle machen irgendwas anderes, aber am Ende, vor allem wenn du in der eigenen Disziplin unterwegs bist, ist es irgendwie
plus minus 10%, würde ich sagen, was sich jetzt so krass unterscheidet.
Ja, glaube ich auch.
Wir kommen jetzt von dem deepen Thema wieder zurück zu den AOVs von Inkster.
Also, die grundsätzliche Frage ist halt immer so ein bisschen, wir sprechen hier natürlich auch irgendwie in dem Podcast irgendwie mal mit den verschiedensten Leuten. Es gibt irgendwie Leute, die haben dann irgendwie ein AOV von, weiß nicht, 300, 400 Euro oder sowas. Ihr seid da jetzt ja beispielsweise irgendwie eher am unteren Ende irgendwie so ein bisschen eher angesiedelt. So ehrlich muss man ja einfach sein. Produkt bei euch kostet, glaube ich, ungefähr so um die 10 Euro, ne? Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der AOV da irgendwie in der jeder Bestellung auf 150 Euro irgendwie rauskommt. Also grundsätzlich seid ihr dem Thema schon irgendwie sehr sensibel gegenübergestellt. Das Thema wird dich auf jeden Fall auch beschäftigen, weil du dich ja eben auch einfach mit den Metriken so gut auskennst. Wäre halt einfach so erstmal spannend, so ein bisschen so zu wissen, so deine eigene Einschätzung zu dem Ding, weil viele würden ja von außen stehend eher sagen, wow, das ist ja so ein krasser Nachteil oder sonst irgendwas. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum viele Wettbewerber lange gesagt haben, okay, hey, lass ich jetzt lieber mal die Finger von, weil ich kann es halt eben nicht für 50 Euro verkaufen. Ist das für dich jetzt eher irgendwie Thema niedriger AOV bei euch eher Vor- oder Nachteil? Wie siehst du diese AOV-Diskussion, sage ich jetzt einfach mal, so als Person, die mittendrin steckt?
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, für uns war es lange ein Vorteil, weil Wettbewerber weggeblieben sind. Auch ein weiterer Vorteil, weil es Impulskäufe geben kann überhaupt, auch in schwierigen Zeiten.
Also weil dann irgendjemand auf die Seite kommt und denkt, ich wollte eigentlich gar nicht kaufen, aber es kostet nur 10, also beispielsweise.
Ja, wir machen ja krasses Push-Marketing und das funktioniert. Und wenn krasses Push-Marketing funktioniert, dann ist es ja schon, okay, die haben vorher nicht drüber nachgedacht, aber wir haben es denen auf die Fahne geschrieben oder wir haben es denen vors Gesicht gehalten und dann funktioniert es. Und wir haben schon einen Teil Impulskäufe, jetzt nicht überwiegend, aber wir haben auf jeden Fall Impulskäufe und das wäre nicht möglich, wenn unser Produkt nicht so günstig wäre. Unser AOV liegt nicht bei 10 Euro und die kaufen dann nur ein Produkt, aber zumindest kommst du auf die Seite und du denkst so 9, 8, 9, 10 Euro, ich kann ja erst mal schauen und vielleicht führt es dann zu einem Kauf. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Das machst du jetzt nicht, wenn ein Rucksack 90 Euro kostet, dann sagst du nicht so, ja, ich shopp den einfach mal. Also ihr vielleicht schon. Spaß. aber nicht der.
In Dubai, hä?
Aber nicht.
Sehen wir so aus, oder?
Nein.
Aber Rucksäcke sind für Opfer.
Spaß. Aber nicht der Otto Normalverbraucher. Ja. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ich glaube auch in schwierigen Zeiten, also in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, wo immer weniger Geld ausgegeben wird, viele sagen ja, okay, so diese Impulskäufe sind die ersten, die wegfallen. Würde ich gar nicht mal so unbedingt sagen. Ich glaube, man denkt dann eher zweimal darüber nach, ob man den neuen Rucksack, um da mal zu bleiben, für 90 Euro braucht, ist dann aber trotzdem emotionales Wesen und vielleicht mal kurz gehuckt und hat dann doch Bock, sich mal schnell was Gutes zu tun und kauft dann mal was für 15, 20, 30 Euro. Genau, also das könnte auf jeden Fall ein Vorteil sein, aber ist eine starke Hypothese und kann ich nicht irgendwie mit Daten belegen.
Impulskauf für 90 Euro oder Impulskauf für 20 Euro, das wirkt ja auch nochmal einfach ganz anders auf den Menschen. Also so ehrlich muss man auch sein.
Und ich kann mir bei euch auch vorstellen, dass man stöbert halt viel durch die verschiedenen Motive und legt sich dann irgendwie am Ende 10 in den Warenkorb. So denkt, ja, 100 Euro jetzt dafür ausgeben vielleicht nicht, aber ich lösche mal 6 wieder raus, dann sind es nur 40, okay, passt für mich. So.
Ja.
Und das geht halt beim Rucksack nicht, da ist ja nur 1 oder 0. Und dann läuft es wahrscheinlich eher auf die 0 heraus, anstatt einfach mal ein bisschen was auszuprobieren.
Ja, voll. Denke ich auch. Aber grundsätzlich auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Ne? Wenn ich mir das wünschen könnte, dann denke ich schon ab und zu mal so, ey, wäre geil, wenn wir 10, 20 Euro höheren AOV hätten, dann könnten wir jetzt noch weiter skalieren. Aber wären wir dann so schnell da hingekommen, ist die andere Frage. Also das ist auch wieder so ein bisschen, okay, dann überlegt man, geil, ich will einen höheren AOV oder hätte den grundsätzlich von Anfang an gehabt, aber wahrscheinlich hätte das dann nicht so gut geklappt. Ist aber, wie gesagt, eine Herausforderung und wo wir auch dran arbeiten. Wir haben jetzt die mit Warner und Harry Potter-Motive gelauncht, die wir auch nochmal für ein paar Euro mehr verkaufen können, was grundsätzlich den AOV treibt. Wir haben Komplementärprodukte wie einen Pop-Up-Schwamm zum Beispiel, der auch wieder so magical aufgeht und dann ein bisschen hilft, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Da kann ich mir auch weitere Sachen vorstellen in der Pflegecreme und so weiter. So.
Ich habe so eine gute Idee im Kopf, aber ich sage ich auf jeden Fall nicht im Podcast.
Okay, jetzt ich ja gleich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Vielleicht nehme ich die nächste Idee mit nach Hause und dann ein Jahr später, dann haben wir das.
Dann kriegt Moritz aber Anteile.
Nein.
Und, einfach nur Spaß.
Und die individuellen Tattoos sind auf jeden Fall auch ein AOV-Treiber. Auch ein Grund, warum wir das dieses Jahr mit aufgenommen haben, weil das AOV-Thema eine Herausforderung für dieses Jahr ist. Und dann haben wir nach Lösungen für diese Herausforderung geschaut. Genau, also ich weiß nicht, ob die Antwort befriedigend ist, aber das so zum Thema UIs.
Wie ist denn, also vielleicht kann man sozusagen die Antwort auch nochmal ein bisschen umdrehen oder vielleicht auch einfach noch ein bisschen direkter nachfragen. Kriegt man das mit so einem schwierigen AOV-Produkt oder einem schwierigeren AOV-Produkt hin, im ersten Kauf profitabel zu sein, oder seid ihr dann wirklich irgendwie darauf angewiesen, dass dann irgendwie sozusagen über die Retention dann der dritte Kauf das erste Mal irgendwie profitabel ist, weil die Acquisition vom Neukunden dann einfach nicht möglich ist, zu diesem Preispunkt einfach profitabel zu gestalten?
Ja, wir sind bootstrapped. Nur Michi und ich sind da drinne und waren von Anfang an auf dem Erstkauf profitabel, sind es bis heute. Natürlich haben wir Testing-Kampagnen und so weiter, die mal nicht profitabel sind, aber overall sind wir auf dem Erstkauf profitabel und das ist auch das Ziel bei all unseren Marketingmaßnahmen, die wir machen, bei all unseren neuen Vertriebskanälen, die wir angeben und so weiter, angehen und so weiter. Das heißt, um es kurz zu machen, es funktioniert. Ich mache mich immer so ein bisschen lustig über die Marketer, die auf LinkedIn schreiben, so unter 50 Euro AOV kannst du nicht in die Skalierung gehen. Doch, wir haben es gemacht.
Melvin kommentiert einfach immer nur, haha.
So, wir haben es gemacht. Aber ich glaube schon, dass man als Faustformel das trotzdem sagen kann. Du hast es deutlich schwieriger, wenn du einen AOV unter 50 Euro hast und kein krass neuartiges Produkt, sondern du gehst in den Red Ocean, glaube ich, nennt man es, wenn viele Wettbewerber drin sind. Dann würde ich mit dem mitgehen, aber ich würde es nicht generalisieren und sagen, das ist nicht möglich. Es gibt definitiv Produkte, wahrscheinlich auch noch mit einem niedrigeren AOV, die es auch hinkriegen, aber es wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Und wenn Wettbewerber da sind, dann ist es wahrscheinlich fast ausgeschlossen.
Ich hätte so gesagt, also wenn jetzt sozusagen wahrscheinlich 2021 irgendjemand davon Wind bekommen hätte und gesagt hätte, das wird das neue große Ding irgendwie im Tattoo-Game und jetzt werdet ihr sozusagen in diesem Markt zu fünft beispielsweise, dann wäre es ja eigentlich schier unmöglich, das so zu machen.
Wäre nicht möglich gewesen, ja.
Wie wichtig sind dabei die Versandkosten oder generell so Verpackungen und sowas, weil das frisst ja bei manchen Produkten einfach schon extrem viel Kapazität auch einfach, Geld natürlich auch irgendwo. Und wenn ihr dann halt sagt, ey, wir schicken da einfach in einer coolen Verpackung irgendwie drei so kleine Tattoos mit und versenden das mit per Briefpost, hast du ja irgendwie wahrscheinlich ein Drittel an Aufwand von einem normalen Online-Shop oder so.
Ja, und tendenziell sparst du auch wahrscheinlich noch ein bisschen Geld.
Ja, also der gesamte Case in sich ist nicht vergleichbar mit einem herkömmlichen E-Commerce-Produkt. Ja. Ich glaube, das kann man einfach erstmal so festhalten. Dementsprechend auch nicht unsere Versandkosten, dürften sie auch nicht sein, weil sonst würde der Case wieder nicht funktionieren. Auch nicht unsere Kosten für alles, was wir an Packaging haben. Aber auf jeden Fall sind die sehr relevant dafür. Wir haben im April 2022 war das Jahr, haben wir ja umgestellt auf diese flache Variante, haben das dann alles optimiert, schon von Anfang an auf einen A6-Brief, quasi, dass das Packaging auch genauso groß ist, gefaltet quasi wie einen A6-Umschlag. A6, warum A6? Wir hätten es ja nur noch kleiner machen können, weil das Shipping-Label halt immer auf A6 gedruckt wird, so in allen herkömmlichen Fulfillment-Service-Providern, in allen Legern. Genau, und damit konnten wir dann schon gut skalieren. Wenn du dann 1 bis 2 Euro für einen Versand bezahlst, für einen Brief, dann ist das mit so einem niedrigen AOV möglich. Wenn wir jetzt den gleichen AOV gehabt hätten und wir müssen, keine Ahnung, DHL-Kleinpaket für 5 Euro versenden, hätte es wieder nicht funktioniert.
Ja.
Also es gehört alles so ein bisschen dazu. Es sind viele Glücklichkeiten, die aufeinandertreffen.
Oder auch smarte Gedanken.
Also aber da werdet ihr ja sicherlich vorhin. Wir haben von Anfang an darüber nachgedacht, genau.
Ich glaube, es ist aber sowas wie irgendwie Verlust oder so ist bei euch kein Thema. Also so, keine Ahnung, ihr könnt es ja nicht nachverfolgen, oder?
Ja, es gibt so, wie heißt das, Warenpost. Warenpost, genau. Das ist ja, wird ja auch über das Briefzentrum versendet, aber trackbar. Wenn wir, also wir machen immer wieder Tests, mal mit Warenpost, mal mit normalem Brief. Normaler Brief ist nicht trackbar. Wir haben aber so einen Mechanismus eingebaut, dass es für den Kunden so aussieht, als wäre es trackbar, so ähnlich, damit wir nicht ganz so viele Leute haben, die uns irgendwie bescheißen wollen. Auf gut Deutsch
sagt der Podcast.
Ja, also nein, No Jobs gibt ja viele, ne? Delivered but not received, glaube ich, nennt man das so in der Fachsprache.
Ja,
wenn die einfach sagen, so, ey, es kam nicht an und davon gibt es mittlerweile immer mehr. Da an sich haben wir damit kein Problem. Wir schicken dann nochmal eine neue Sendung raus, das ist in unserer Marge mit eingepreist beobachten das natürlich immer, ne, wenn das mehr wird. Und wenn Kunden das mehrfach machen, dann sagen wir auch, okay, nee, schicken wir nicht nochmal raus. Nicht. Bitte bestell nicht nochmal. Mhm. Wir würden auch Kunden sperren, wenn die es zu oft machen. Also ja, dann sagen wir lieber, bestell nicht nochmal.
Ist aber natürlich auch irgendwie ein heißes Thema. Irgendwie so, ist ja auch irgendwie ein heißes Thema. Irgendwie bist du irgendwie auf CRM, auf die eigentlich angewiesen, aber weißt doch ganz genau, ja, okay, also mehr als einmal bescheißen lassen kann ich mich nicht vernehmen. So.
Ja.
Aber
ja.
Ist natürlich auch, so einen Kunden will es natürlich haben, aber so ist natürlich ja. Auch immer so ein schmaler Grad, okay, wann schmeißt man die denn draußen, wann nicht?
Ja, ja,
definitiv. Wie sieht es so ein bisschen, was ihr so gesehen auch, glaube ich, gut gemacht habt, wenn man so sich ein bisschen anguckt, wie kontert man so ein bisschen so einen niedrigen AOV dann auch einfach sozusagen langfristig über so ein stabiles CRM? Was da halt immer wieder auffällt, sind irgendwie so irgendwelche Beiträge, sei es irgendwie ein Galileo-Beitrag, eine Cooperation irgendwie mit Douglas, wo ihr dann irgendwie 2 Wochen irgendwann am Start seid, wo sich wahrscheinlich auch jeder denkt, Digga, was ist das jetzt für ein Produkt, das habe ich noch nie gesehen, vor allem halt in dieser Zielgruppe, dann macht ihr irgendwie sowas wie so diese Kollabo oder beziehungsweise die Lizenz mit Harry Potter, wo man auch sagt, ja okay, das ist jetzt ja auch schon ziemlich krass. Wie wichtig ist das sozusagen, diesen Community-Gedanken auch von Anfang an dann weiterhin irgendwie so zu pflegen und solche Sachen dann auch anzugehen in solchen wettbewerbharten Zeiten, sag ich mal?
Sehr wichtig ist jetzt, das meiste davon tatsächlich kam zu uns aufgrund von starken Paid-Social-Aktivitäten. Wir haben aber gemerkt, dass das im gesamten Mix auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Also wir hatten die Anfrage von ProSieben für Galileo, das hat gut funktioniert. Wir hatten Beiträge auf RTL, bei TAF. Die Douglas-Sache war eine große Geschichte und haben dann immer so diesen ersten Touchpoint dafür genutzt. Also so ein bisschen so die Corporates, wäre das so wahrscheinlich die Awareness-Kampagne und die Paid-Social-Kampagnen und alles andere, was wir im Online-Marketing machen, sind dann die Stages darunter. Genau, wir wollen da aber auch stärker reingehen mit Co-Creations, mit größeren Persönlichkeiten, Stars, Influencer. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr wichtig.
Was kann man denn so effektiv so zu so einer Galileo-Reportage beispielsweise sagen? Was kommt da dann bei raus? Wie viele Neukunden gewinnt man da irgendwie so beispielsweise? Wie viel Zeit fließt dann irgendwie rein, das sozusagen zu produzieren, was ja irgendwie dann auch irgendwie verrechnet werden muss? So. Ja. Was sind so effektiv so die Ergebnisse von solchen Sachen? Also ich glaube, das stellen sich viele die Fragen. Ich glaube, irgendwo in dem Beitrag hast du es auch, glaube ich, mal beschrieben, was sozusagen genau die Stats waren. Aber sozusagen jeder denkt jetzt irgendwie so, was sind neue Content-Formate oder was sind irgendwie alternative Wege, die ich gehen kann, irgendwie um nochmal eine andere Zielgruppe anzusprechen, an die ich vielleicht jetzt nicht alltäglich irgendwie einfach drankomme durch meine Ads beispielsweise. Was sind so beispielsweise so ein Ergebnis von so einem Galileo-Beitrag? Kannst du das ja. Transparent sagen?
Klar, wir hatten in Spitze über 2000 Nutzer im Shop gleichzeitig. Das hat sofort angefangen ab der ersten Minute, seit wir gezeigt wurden. Wir hatten einen relativ langen Beitrag, Alter. Das war eine Dauerwerbesendung. Das waren 10, 15 Minuten. Wir haben uns krass Gedanken gemacht, wie können wir das Beste aus diesem Beitrag rausholen, ohne unauthentisch zu wirken. Das ganze Team wurde gebrieft, dass egal, was wir gefragt werden, fast jede Antwort USP ist, irgendwie eine gute Produkterwähnung und so weiter. Also wir haben
wie heißt du? USP ist übrigens zwei Wochen hält.
Achso, Melvin. Ich bin Inkster.
Ja, aber wie heißt du? Wie heißt du? Ja, ich bin Melvin, einer der Gründer von Inkster. Wir machen herkömmliche oder alternative Tattoos irgendwie. So, ne? Oder eine Alternative zu den temporären Tattoos, die du von früher kennst. Und haben dann so versucht, immer diesen Mehrwert mitzugeben. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und um konkret zu werden, du hast ja konkret gefragt, es war weniger als gedacht. Also wir haben an dem Tag, ich glaube, 10.000 Euro mehr Umsatz gemacht oder so. Ich kann es nicht mehr genau sagen, leider. Aber auf jeden Fall nicht viel, so Anfang fünfstellig oder so. Also nicht viel für heutige Verhältnisse. Damals war es natürlich trotzdem irgendwie cool für uns. Und langfristig hat das schon was gebracht. Wir hatten dauerhaft irgendwie für die nächsten Monate 2-3%, müsste ich jetzt über den Daumen fallen, weiß gerade nicht ganz genau, aber 2-3% in der Post-Purchase-Survey, die gesagt haben, sie kommen von Galileo. Und ich glaube definitiv, das war dann wieder der erste Schritt, ne, dieser Awareness-Faktor. Und danach haben wir sie mit Paid Ads abgeholt und nicht alle haben dann gesagt, sie kennen uns von Galileo, sondern halt von Instagram oder so. Genau, also auf jeden Fall die Awareness-Kampagne. Ich würde jetzt, weil du das ja auch so ein bisschen gefragt hast, irgendwie so gefühlt, was andere Brands daraus lernen könnten. Ich würde das nicht auf Performance-Basis in meinem Marketing-Mix mit einplanen. Also
das nicht darauf angewiesen sein.
Ja, nicht darauf angewiesen sein, sondern eher, dass das eine Unterstützung für die Kanäle ist, die du sowieso schon bedienst, ist ja auch schwer, sowas zu planen. Zumindest für uns. Vielleicht gibt es ein paar Cases, wo diese PR-Geschichte voll Sinn machen könnte. Für uns ist es eher so ein Awareness-Faktor gewesen.
Finde ich gut. stark. Aber das heißt zu sagen, wie countert oder wie hat Inkster sozusagen Low AOV gekontert, ist irgendwie zu sagen, einfach gutes Produkt, smarte Zeit, Zeitpunkt war einfach Hammer, gute Struktur sozusagen in der Skalierung und sozusagen gute Transparenz, auch wie man sozusagen skaliert, ein gutes Produkt, was eine gute Marge zulässt, Versandkosten smart optimiert und dann halt einfach sozusagen ein starkes Retention Game, das ist so ein bisschen so zusammengefasst das Thema für euch.
Ja, und kontinuierlich weiterentwickeln und innovativ bleiben, ne? Also individuelle Tattoos, wie du sie 2023 erwähnt hast, genau, die Lizenzen, also
Scheiße.
Ich habe mit vielen
gesprochen. Ich wäre heute in Dubai.
Kein Fall. Wir haben dem Mann einfach ein neues Image gegeben jetzt. Wem? Ja, Melvin, das heißt
Dubai. Ja, Dubai. Ey, ich bin alles andere.
Das wollte ich auch nochmal kurz hier, falls das irgendwer denkt, das ist null, also ich glaube, man hat auch gehört, das ist ein Witz da. Also Melvin ist ein sehr bodenständiger Typ.
Genau, aber wir haben uns immer kontinuierlich weiterentwickelt und so machen wir das auch weiter. Und wir haben jetzt viele Wettbewerber und es ist irgendwo so ein bisschen Fuck-up. Wir werden dadurch nur stärker. So. Und wir haben angefangen, das erste Mal ein halbes Jahr nach Gründung uns krass umzukrempeln und weiterzuentwickeln. Und so haben wir das fortgeführt. Alle 6 Monate gefühlt kam irgendwie was sehr Neues dazu, sei es neue Märkte, neue Produkte, Lizenzen, neue Marketingkanäle. Und so machen wir das weiter und so knackt man dieses AOV-Thema dauerhaft. Hoffentlich.
Das ist so ein bisschen die Frage, wir haben sozusagen in der Brands to Watch-Folge auch gesagt, Marvin hat es gesagt, 30 bis 50 Millionen sollten ja, stellt sich Marvin vor, dass es möglich wäre, falls ihr noch einen externen CMO braucht. Marvin, the stage is yours. Nein, aber die Frage ist so ein bisschen so, bist du selber realistisch, dass das sozusagen funktioniert? Kann man nicht auch so ein bisschen sozusagen auch einfach sozusagen im Vertical einfach beispielsweise durch den Stationären oder sowas dann irgendwie dann da auch noch ein bisschen weiter irgendwie sozusagen hinsichtlich hinkommen? Also noch mehr von dem machen, was gerade ist und nicht immer, also alle denken ja immer so von wegen so, okay, wie kann ich sozusagen noch weiter wachsen? Klar, der AOV ist dann natürlich immer ein Thema, aber es gibt natürlich irgendwie auch andere Absatzmärkte, die dann natürlich relevant sein können. Ist dann sowas irgendwie sowas wie der Stationäre irgendwie auch ein Teil sozusagen für diesen Ausblick?
Also wir sind, um den ersten Teil der Frage irgendwie so ein bisschen aufzugreifen, wir sind mit 10 Millionen Euro Jahresumsatz nicht happy. Wir bleiben nicht stehen.
Hungrig.
Wir sind weiterhin hungrig und werden auch weiterhin hungrig bleiben. Nicht, weil wir viel haben wollen, sondern weil der Weg so Bock macht. Und es macht Bock, irgendwie nicht 500.000 zufriedene Kunden zu haben, sondern 1 Million zufriedene Kunden zu haben. Es ist geil, mit dem Team das irgendwie zu machen. Deswegen wird es auf jeden Fall weitergehen. Wir gehen Richtung 20, 30 Millionen, haben da viele Ideen für. Ich muss mich leider ein bisschen zurückhalten, mit was genau, aber es sind große Sachen geplant.
Okay.
Und ich habe erwähnt, so alle 6 Monate gefühlt kommt irgendwas richtig Großes Neues. Und das wird auch so in Zukunft folgen und das wird unser Weg zu 30 Millionen plus.
Okay. Dann müssen wir jetzt noch 5 Monate abwarten.
Wenn wir jetzt die Uhr richtig stellen, dann kommt der Melvin so ungefähr im April 26 ist der Melvin wieder hier.
Ach so.
So ungefähr. Wenn wir Glück haben, ob er dann noch kommt.
Ich bin gespannt, ob deine Idee, die du erwähnt hast, nach dem Podcast dazu beitragen wird.
Ich hoffe. Also ich weiß nicht, ob die vielleicht absoluter Schrott ist, aber ich finde die eigentlich echt wirklich ganz gut. Ich habe da jetzt gerade eben nochmal kurz so und down drüber nachgedacht. Aber das ist eine Geschichte von anders. Ich würde sagen, war ein gutes Ding. Wir können überleiten zum Ende.
Genau.
Es war ein gutes AOV-Gespräch, würde ich sagen.
Ja, wir haben ja noch eine zweite Frage, die wir im Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Boah, das ist schwierig. Es ist nicht der eine Ratschlag, ne? Es ist nie der eine Ratschlag. Ich glaube, am Anfang und mein Mentor, der am Anfang gesagt hat, so ey, macht's einfacher quasi, also überdenkt es nicht, sondern macht es so einfach wie möglich, um schnell Feedback irgendwie vom Markt zu bekommen. Mhm. Das war auf jeden Fall so eine Geschichte. Ich habe das Buch von den Mai Müsli-Gründern ganz zu Anfang so richtig verschlungen. Das hieß Machen, Machen, Machen. Es ist nicht voll nichts Neues, ne? Aber ein großer Leitsatz von mir ist he who says he can and he who says he can't are both usually right. Und das zeigt auch so oder spielt auch so ein bisschen darauf ab, auf dieses Machen, Machen, Machen-Thema. Du musst einfach nur umsetzen. Es wird nie der gewinnen, der irgendwie krass talentierter ist, sondern immer der, der es mehr will und seine Lage, wie sie jetzt ist, akzeptiert oder nicht akzeptiert. Und ich glaube, das ist so als großer Ratschlag, was man ja auch in verschiedene Richtungen denken kann, groß genug, um davon viel rauszuziehen und erfolgreich zu werden.
Ja, finde ich gut. Execution. Also ja, komm einfach in die Execution. Execution hat halt was von Umsetzen und nicht zu sagen, weil außenstehende Faktoren dich irgendwie krass helfen. Klar, wenn ich sage, ich baue jetzt vielleicht irgendwie Next Base X auf, kriege ich nicht hin, bin ich zu blöd für. Kein Ding, aber so viele Sachen, die wirklich im normalen...
Melvin guckt so, doch, ich würde das schaffen.
Nein, ja, man könnte, wenn ich glaube, du würdest schaffen. Wenn man es wollen würde, würde man es wahrscheinlich irgendwie, wenn man, auch das kann man hinbekommen, aber das ist genau, was du halt gerade sagst. Das ist dann sozusagen im Kopf zu sagen, okay, ich will es jetzt, ich mach's jetzt und nicht so dieses, ich kann es eh nicht.
Ja, ich glaube, du hast für dich akzeptiert, dass du... das nächste SpaceX nicht bauen wirst, was auch vollkommen
einfach nicht will,
weil du es einfach nicht willst, was ja auch vollkommen okay ist. Ja. Ich auch nicht, so, aber es eigene Motivation im Kopf, glaube ich.
Finde ich gut.
Geil, gutes Wort zum Ende, zum Abschluss, ja, zum Sonntag, perfekt.
Melvin, hat viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat, glaube ich, auch Sinn gemacht, dass wir sozusagen 1,5 Jahre gebraucht haben, bis wir diese Folge aufnehmen können, weil ich glaube, da war jetzt wirklich mega, mega viel drin. Also auch immer wieder wirklich schön zu sehen, dass Gründer hier hinkommen und dann irgendwie auch so offen über alles reden und alles nicht so vertaktisch, nee, will ich nicht sagen und nee, mache ich nicht. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ich glaube, da ist für viele Leute was dabei, von Agentur, Marketingmanager bis Gründer von einer E-Com-Brand. Deswegen, ich bin sehr gespannt, euren Weg weiter zu verfolgen. Glaube, ihr seid da auf einem extrem guten Weg, mega, mega smart gemacht, deswegen auch einfach herzlichen Glückwunsch, stark gemacht und freut uns auf jeden Fall, die Reise weiter begleiten zu dürfen und vielleicht fangen wir die irgendwann in irgendeiner Art und Weise nochmal ein.
Wir fragen ab morgen dann wieder an.
Ab morgen kommt dann mal. Ich habe jetzt zu mir deine Rezept nochmal.
Ich freue mich, danke euch, hat voll viel Spaß gemacht.
Easy, hau rein, ciao.
Bis dann, ciao.